Sie hören eine Sendung von DRS2. DRS2 Reflexe. Wir befinden uns in einer Art Blindflug, meint der Sozialpsychologe Harald Welzer. Vom sogenannt einfachen Bürger bis hin zu hochspezialisierten Expertinnen tappten die Akteure in der gegenwärtigen Krise im Dunkeln. Einfache Lösungsansätze sind offenbar Mangelware. Dies ist der Ausgangspunkt des Gesprächs, das Heini Vogler mit Harald Welzer führt.
Alle reden von Krise, wir auch. Diese Rede geht von Begriffen wie Finanzkrise bis hin zu Weltwirtschaftskrise. Krise ist mal grundsätzlich eine schwierige Lage. Was ist denn das Charakteristische, das Spezifische der gegenwärtigen Situation, in der wir uns alle befinden, Harald Welzer?
Naja, zunächst mal, dass es eigentlich keine Expertise gibt. Ich glaube, das ist etwas, was wir gar nicht gewohnt sind, weil bei jedem Ereignis, auch katastrophaler Art, treten spätestens nach 2 Tagen Expertinnen und Experten auf in den Medien, in den Talkshows, die erklären, was vorgefallen ist und was jetzt zu tun ist. Nun haben wir schon seit geraumer Zeit mit diesen Krisenerscheinungen zu tun. Und das Bemerkenswerte ist, dass also weder Ökonomen noch Soziologen noch Historiker sich berufen fühlen, in irgendeiner Weise Erklärungen abzugeben. Und das scheint daran zu liegen, dass es nicht wirklich welche gibt.
Also wie nehmen denn diese Fachleute, die Sie jetzt erwähnt haben, die Krise wahr? Was denken Sie, Ökonomen, Bankfachleute und so weiter?
Die sind natürlich in einer ganz prekären Situation, weil ja zunächst mal die Verursachung der Finanzkrise auf deren Konto geht. Und weil ja das seit vielen Jahren propagierte neoliberale Weltbild blitzartig zusammengebrochen ist. Insofern scheut man sich offensichtlich von der Seite dieser Disziplin Stellung zu nehmen, schon deswegen, aber auf der anderen Seite auch, weil es im Grunde genommen ja keine Verlaufsprognosen für diesen Krisenfall gibt. Man hört ja dann gelegentlich mal so etwas Ominöses, dass es dann am Ende des Jahres wieder aufwärts ginge oder dass es, nachdem es richtig runtergegangen ist, auch naturgemäß wieder hochgehen müsste. Das ist ja aber nicht mehr als magisches Denken oder Glauben. Und eigentlich fehlen ganz offensichtlich die Parameter, das einzuschätzen, wie der Verlauf tatsächlich sein wird. Und insofern hat das ja auch was Beunruhigendes.
Aber die Ökonomen sagen doch einfach, in unserer Marktwirtschaft gehört die Krise dazu. Das ist ein Teil davon. Dieses Risiko müssen wir einfach eingehen.
Ja, das trauen sie sich aber im Augenblick nicht zu sagen. Und seit diesem extremen Versagen der Ökonomie sagt im Grunde genommen gibt niemand mehr solche Statements ab. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass der Markt, von dem ja alles heil ausgehen sollte, an dieser Stelle das nicht richten kann. Was ja auch deutlich daran wird, dass jetzt im Grunde genommen auch gerade von den glühenden Vertretern des Liberalismus jetzt nach dem Staat gerufen wird, der an jeder Stelle quasi als Feuerwehr einspringen muss. Und bemerkenswert ist ja auch, wie sich die ganze Terminologie verändert hat. Also Begriffe wie Enteignung, Verstaatlichung gehen ohne weiteres über die Lippen der Beteiligten. Man kritisiert den Kapitalismus, all solche Dinge, die im Grunde genommen noch vor einem Jahr vollständig undenkbar gewesen wären.
Verstaatlichung, das wäre altes Vokabular aus realsozialistischen Zeiten und so weiter. Schauen wir die anderen Akteure noch an. Wie nimmt die Politik denn diese Krise wahr? Was finden Sie?
Naja, die Politik ist, glaube ich, mit einer Hilflosigkeit geschlagen, weil zunächst mal ja keine Instrumente vorliegen, so eine Krise zu bewältigen. Und ich glaube, was de facto passiert, ist so etwas wie Trial and Error. Das war ja auch zu sehen an dem spektakulären Untergang von Lehman Brothers und der sofortigen Korrektur, dass man gesehen hat, was das anrichtet, und dann lässt man keine Banken mehr pleite gehen. Aber das ist ein klassisches Trial and Error Verfahren. Man versucht in der Krise zu steuern, ohne dass man eigentlich genug Hinweise dafür hat, was jetzt die richtigen Steuerungsinstrumente wären. Und was ja auch wiederum deutlich wird, ist es ja bislang auch keine vernünftige Steuerung insofern vorliegt, als ja die Kette der Hiobsbotschaften überhaupt nicht abreißt und es eigentlich immer weitergeht.
Kommen wir noch zum dritten Akteur, der im Spiel ist, wir, das sogenannte Volk. Warum ist es für uns in der momentanen Situation so schwierig, sich zu orientieren?
Ja, also wenn schon die Experten und die Eliten eigentlich nicht genau wissen, was vorgeht, und ich meine, dieses Spektrum des Nichtwissens reicht ja von der Analyse der Ursachen dieses Krisenereignisses bis hin zu der vollkommenen Unklarheit über den Verlauf und das Ende. Und wenn eben die Eliten das nicht durchschauen, dann durchschaut man es sozusagen als der normale Zeitungsleser noch viel weniger. Und es ist ja in der Tat so, wenn man sich jetzt mit Freunden unterhält oder die üblichen Alltagsgespräche hat, es herrscht ja im Grunde genommen eine große Ratlosigkeit und immer mal ein versuchsweises Deuten auf der einen Seite oder eben auch harsche Kritik auf der anderen Seite, die immer im Grunde genommen eigentlich nur so auf solche altmodischen Dinge wie gesunden Menschenverstand rekurrieren, wo man dann zum Beispiel sagt, dass es ja doch verwunderlich ist, dass im Grunde genommen die Instanzen, die die Krise verursacht haben, also Bankinstitute, Banker und so weiter, jetzt eigentlich diejenigen sind, die vom Krisenmanagement wiederum das Geld kriegen, damit sie weiter wirtschaften können. Das ist ja auch so, als würde man den Brandstiftern im Grunde genommen ständig neuen Zunder geben.
Stichwort Banken, was repräsentiert, was stellt eigentlich das Geld dar in unseren westlichen Gesellschaften?
Alles. Also ich würde sagen, man merkt natürlich hierbei, wie existenziell dieses Finanzsystem ist. Das ist natürlich in gewisser Weise auch trivial, weil in so einer Wirtschaft, in einer kapitalistischen Wirtschaft ist natürlich das Kapital, das Geld der zentrale Faktor und es ist das zentrale Regelungsinstrument für alles das, was unsere Gesellschaft aufrechterhält. Dienstleistungen müssen bezahlt werden, Güter werden produziert, müssen bezahlt werden, die Produktion wiederum muss in irgendeiner Weise finanziert werden. Das ist sozusagen existenziell. Ohne das geht es nicht. Und was noch dazu kommt, das ist dann vielleicht ein Nebenaspekt. Man merkt natürlich in Krisenerscheinungen dieser Art viel deutlicher, worauf unsere Gesellschaft oder Gesellschaften unseren Typs gebaut sind, als unter Normalverläufen. Insofern ist es natürlich auch eine ganz interessante Periode, die man gerade durchlebt.
Was heißt denn das für andere Werte, zum Beispiel die Kultur oder die Religion meinetwegen, das Soziale und so weiter, wenn das Geld alles überwölbt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, bei der Kultur muss man schon, glaube ich, sagen, dass Kultur immer existenziellen Bedürfnissen nachgeordnet ist oder umgekehrt. Erst dann, wenn existenzielle Bedürfnisse sicher befriedigt sind, kann man sich um kulturelle Dinge kümmern. Und das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Die konkretere wäre natürlich die, und das weiß man ja auch aus bestimmten Entwicklungen in Amerika, und das wird in Europa sicherlich auch der Fall sein, dass der Kulturbetrieb sicherlich leiden wird unter der Finanz- und Wirtschaftskrise. Einerseits deswegen, weil große Sponsoren Schwierigkeiten bekommen, ihre Engagements weiter aufrechtzuerhalten. Und zum anderen, weil natürlich auch von der staatlichen Seite aus in den nächsten Jahren sicherlich Mittel in hohem Maße zurückgefahren werden müssen, einfach weil die Steueraufkommen niedriger werden und weil die Staatsverschuldung größer geworden ist.
Der Schweizer Zeithistoriker Jakob Tanner hat gesagt, Zitat, die Milliarde hat die Million ersetzt. Was für Gefahren birgt dieses Rechnen mit exponentiellen Nullen?
Ja, als Nicht-Ökonom würde ich sagen, es birgt zunächst mal die Gefahr, dass noch mehr virtuelles Geld in einen Markt kommt, der offensichtlich wegen der Virtualisierung des Geldes gescheitert ist. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich die vollkommene Maßstabslosigkeit. Also ich habe neulich in anderem Zusammenhang mal so Vergleichszahlen zusammengestellt und da stellt man dann zum Beispiel fest, dass die Rettung, die vorläufige Rettung der Hypo Real Estate in Deutschland bislang mehr Geld gekostet hat als die komplette Entwicklungshilfe aller 22 Geberländer im ganzen Jahr 2007, nämlich mehr als 100 Milliarden Euro. Wenn man solche Relationen aufmacht, dann kriegt man ja noch ein bisschen Grund unter diese astronomischen Zahlen. Oder wenn man andererseits Debatten der vergangenen Jahre sich vor Augen führt, also wie viel Millionen mehr in die Kindertagesstätten fließen sollen und jetzt plötzlich merkt, dass dieselben Beträge jetzt in Milliarden für irgendwelche Bankenrettungen bezahlt werden, für Institute, von deren Namen man bislang noch gar nichts gehört hatte, dann merkt man, da geht alles eigentlich hinsichtlich der Maßstäblichkeit vollkommen verloren. Und wir diskutieren in der Tat in Welten, die wir bislang noch gar nicht kannten.
Also wir können diese Umverteilung kaum fassen als einfache Bürgerin, als sogenannt einfacher Bürger. Man hat allein deswegen den Eindruck, dass man nicht mitreden kann. Was heißt das? Was heißt das für unsere Gesellschaften, für unsere Demokratien?
Das ist schwer zu sagen, was es heißt. Ich glaube, man könnte ja wie bei allem zwei unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Man könnte natürlich sagen, an der Stelle, wo die Inkompetenz und Steuerungsunfähigkeit der Eliten deutlich wird, ist der Bürger, die Bürgerin in ihrer Funktion als Subjekt des politischen Gemeinwesens viel mehr gefragt. Das heißt, man muss jetzt sich doch anstrengen, wieder selber zu denken, vielleicht auch mehr zu kommentieren, vielleicht auch durch Protestformen oder sowas deutlich zu machen, dass man sich bestimmte Dinge nicht ohne weiteres zu Gemüte führen kann oder gefallen lassen möchte. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn sich die Schockwellen der Wirtschaftskrise weiter ausbreiten, natürlich auch der Fall, dass viele Leute dann doch in ihren Lebensstandards betroffen sind oder Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder den Arbeitsplatz verlieren. Und solche Phasen, wie soll man sagen, des Rückgangs, des Entstehens von Notsituationen sind in der Regel nicht unbedingt besonders geeignete Phasen für Politisierung, sondern man versucht dann eher im Privaten sein Schärflein ins Trockene zu kriegen oder eine sichere Position einzunehmen. Also insofern gibt es beide Möglichkeiten. Und da wir ja aber mitten im Prozess drin sind, ist es extrem schwer zu sagen, was dann eigentlich passieren wird.
Wo agiert denn eigentlich der Staat jetzt? Der war ja in letzter Zeit eher zurückgebunden, mindestens im Idealbild des Neoliberalismus. Und jetzt muss der plötzlich zum Beispiel einer Bank über 60 Milliarden geben, die in finanzieller Schieflage steckt. Was für ein Wertewandel ist da vielleicht auf dieser Seite im Gange?
Also ich glaube, der bemerkenswerteste Punkt dabei ist, dass das Krisenmanagement eigentlich keine Rücksicht auf Zukunft nimmt. Wenn jetzt so viel Geld ausgegeben wird, dann ist das ja vollkommen klar, dass es ein vollkommen ungeklärter Sachverhalt ist, wie das jemals zurückbezahlt werden soll. Denn das wird ja jetzt raufgetan auf bereits existierende relativ hohe Staatsschulden. Und Staatsschulden bedeuten ja nichts anderes als eine Verlagerung der Quittierung auf die kommende Generation. Und ich glaube, das ist das größte Problem an der ganzen Angelegenheit. Also wenn ich zum Beispiel für die Bundesrepublik das Konjunkturprogramm mir anschaue, was sicherlich sehr sinnvoll ist zur Rettung der Autoindustrie oder aber zur Stützung des Handwerkes, dann wird man auf der anderen Seite feststellen, dass da auch mit diesem Geld, was jetzt da reingetan wird, überhaupt keine Zukunftsinvestitionen verbunden sind. Und ich glaube, das merken junge Menschen, zumindest in Fernsehdiskussionen war das hier schon der Fall, dass man dann sagte, wie wollen Sie das eigentlich vor unserer Generation rechtfertigen? Also diese Frage an Politiker gerichtet. Und ich glaube, da kommt schon noch was, weil es ja nicht der einzige Kredit ist, der auf die Zukunft aufgenommen wird. Dasselbe beobachtet man ja auch im Klima-, Umweltbereich und so weiter. Dass also im Grunde genommen alle Kosten, die das gegenwärtige Leben und der gegenwärtige Lebensstandard anrichtet und erfordert, ausgelagert werden auf die nach uns kommen. Und das wird sicherlich nicht lange gut gehen.
Fassen wir noch einmal zusammen. Ist es dann nur logisch, dass eben nur eine mäßige Aufregung herrscht in der Bevölkerung, wie das auch vielleicht bei der Klimaentwicklung zu beobachten war? Also, dass dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Lähmungsgefühl auch dispensiert vom sich einmischen, vom Parteinehmen, vom Politikmachen letztlich?
Anscheinend ja. Also, man muss ja auch mal sehen, wenn man jetzt so ein, nennen wir es mal, soziales Katastrophenereignis vergleicht mit einer Naturkatastrophe wie ein Erdbeben oder ein Hurricane oder ein extremer Sturm, dann hat man bei solchen Ereignissen immer die punktuelle Erfahrung. Von einer Sekunde auf die andere sieht es in der betroffenen Gegend vollkommen anders aus. Bei so einer Kaskade, wie wir es hier erleben, ist es ja so, dass die Menschen ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Zeitintervallen, in unterschiedlichen Intensitäten betroffen werden. Also diejenigen, die am heftigsten und klarsten von der Finanzkrise betroffen waren, waren sicherlich die Angestellten von Lehman Brothers, weil die standen dann plötzlich mit ihren Pappkartons auf der Straße und die Bank gab es nicht mehr. Dann gibt es diejenigen, die bei Lehman Brothers investiert waren. Die haben dann sich geärgert, dass ihr Geld verloren gegangen ist. Aber darüber hinaus gab es ja zunächst mal wenig direkt Betroffene. Jetzt geht es so dominoartig weiter. Und hier muss ein Betrieb kurz arbeiten, dort werden Arbeitsplätze abgebaut, die Aktien sind nichts mehr wert und sowas. Aber die Betroffenheiten verteilen sich, auch in der zeitlichen Sequenzierung. Das geht so Stück für Stück. Das heißt, es gibt gar kein abruptes Ereignis und deshalb auch keinen abrupten Schock, sondern so etwas, was so scheibchenweise funktioniert. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Eindruck der Unwirklichkeit und der Undurchschaubarkeit dieser Art von Krise. Vermutlich ist es aber so, glaube ich, dass das, was Historiker später als Epochenbruch, Epochenwandel beschreiben, in der zeitgenössischen Wahrnehmung immer so aussieht, weil man merkt das eigentlich ja nicht, wenn sich die Welt fundamental verändert, weil man Teil des Veränderungsprozesses ist.
Inwiefern gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten von Krisen?
Ja, auch das wieder eine Ja- und Nein-Antwort. Strukturelle Gemeinsamkeiten gibt es sicherlich. Allerdings zeichnen sich dann gravierende Krisen, die man dann hinterher nicht mehr als Krise bezeichnet, sondern eben als Bruch oder Wandel, dadurch aus, dass sie ja auf keine Erfahrungsbestände zurückgreifen können. Die Wahrnehmung kann auf keine Erfahrungsbestände zurückgreifen. Die Experten können das nicht. Diejenigen, die versuchen zu steuern, können das nicht. Und insofern könnte ja auch eine Fatalität darin liegen, das weiß man übrigens auch aus der Katastrophenforschung, wenn man versucht, sozusagen mit erprobten Instrumenten auf neue Sachverhalte zu reagieren, die aber vielleicht qualitativ ganz anders sind und mit den tradierten Instrumenten gar nicht zu bewältigen sind. Insofern ist es ganz, ganz schwierig. Man kann sicherlich auf bestimmte historische Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise zurückgreifen. Man kann sich anschauen, was jetzt bestimmte Steuerungsinstrumente, wie sie der New Deal in Amerika entwickelt hat, ob sich sowas modernisieren lässt, was man ja auch über Konjunkturprogramme versucht. Aber man ist sich natürlich nicht sicher, ob das funktioniert. Und man könnte jetzt ja einfach, weil Sie ja auch nach der Einschätzung der Bürgerinnen und des Bürgers gefragt haben, sich ja einfach mal ganz dumm stellen und die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn alles nicht funktioniert? Hat man es dann noch mit einer Krise zu tun oder hat man es vielleicht mit der Funktionsgrenze eines Systems zu tun? Ist es vielleicht nicht steuerbar? Und wenn ja, was bedeutet das dann eigentlich? Worüber müssen wir dann nachdenken?
Das heißt, man macht eher Business as usual, anstatt weiterzudenken und eben vielleicht sich Gedanken zu machen, was in 10, 20, 30 Jahren dann ist, wenn es so weitergeht. Also das ist das Schwierige im Moment, über die Nasenspitze hinauszuschauen, um es banal nochmals so zu sagen. Nun, in jeder Krise gibt es doch Schuldzuschreibungen. Das geschieht ja auch jetzt. Vielleicht sind es jetzt die CEOs in den Teppichetagen oder so. Also Individuen, denen man Schuld zuschreibt. Wie angemessen ist das eigentlich? Sie haben eben das Stichwort System erwähnt.
Ja, individuelle Schuldzuweisungen helfen auf der Ebene der Psychologie. Ist immer schön, wenn man jemanden hat, den man verantwortlich machen kann. Das wird hier nur begrenzt möglich sein, weil ja doch im Grunde genommen sehr viele, auch der berühmte einfache Bürger, versucht hat, von genau diesem System zu profitieren. Sie erinnern sich noch, dass wir bis vor kurzem eine Kultur hatten, wo derjenige eigentlich als ein bisschen zurückgeblieben galt, der also nicht versuchte, extreme Renditen aus seinen Spargroschen rauszukitzeln. Und diese exotischen Vorstellungen des sich selbst vermehrenden Geldes waren ja weit verbreitet. Und ich meine, das geht ja bis hin in die Kultur der Werbung und in die Begrifflichkeiten wie die Ich-AG oder Geiz ist geil oder so etwas. Also diese extreme materielle Orientierung war ja ein Kulturphänomen, was jetzt plötzlich irgendwie sich anders darstellt. Insofern glaube ich, ist die Suche nach Schuldigen hier in diesem Fall nicht besonders erfolgversprechend. Man könnte aber etwas anderes betrachten bei dieser Finanzkrise, sie vielleicht strukturell vergleichen, auch mit anderen Krisenerscheinungen, wie zum Beispiel, wir haben ja, unsere Gesellschaften sind ja mit großen Krisenerscheinungen konfrontiert, die im Grunde genommen sich im Hintergrund der Gesellschaften aufbauen, die aber niemand recht zur Kenntnis nimmt, wenn Sie an das Energieproblem denken. Ein ganz interessantes Phänomen, dass wir alle wissen, dass das Angebot an fossilen Ressourcen immer weiter zurückgeht beziehungsweise schwieriger zugänglich wird, aber die Nachfrageseite immer größer wird. Das heißt, wir bekommen hier ein ganz großes Problem. Wir haben es an vielen Stellen bereits. Das ist etwas, wo unsere Gesellschaften, die in extremer Weise auf den Bezug externer Rohstoffe, fossiler Rohstoffe angewiesen sind, überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Man macht aber trotzdem so weiter und tut so, als gäbe es diese Krise nicht. Eine andere Geschichte ist natürlich der Klimawandel, wo uns die Klimaforscher nur noch 7 Jahre Zeit zum Umsteuern geben. Das ist etwas, was jeder weiß, was unsere Gesellschaften massiv betrifft, worauf man aber eigentlich nicht reagiert. Wir könnten noch vieles dazufügen. Worauf ich hinaus will, ist, dass man eigentlich psychologisch so mit diesen bedrohlichen Szenarien umgeht, dass man so tut, als würden sie nicht existieren oder indem man sie in eine diffuse Zukunft verlagert. Aber Finanzkrise wie andere Krisen zeigen, dass es jetzt schon da ist und nicht irgendwann passiert. Und ich glaube, das hat dann wiederum zur Folge, dass man ein deutliches Gefühl von Beunruhigung und Unsicherheit hat, ohne aber zu wissen, was jetzt das Rezept wäre, wie man da etwas bewältigen könnte. Und das führt in der Tat dann immer dazu, dass man sich mit abseitigen Problemen beschäftigt, dass man zum Teil auch Scheinprobleme und Scheinlösungen erfindet, um die man sich dann kümmern kann, damit man sich eigentlich mit dem nicht lösbaren, anscheinend nicht lösbaren Problem nicht auseinandersetzen muss.
Sie hören Reflexe auf der RIS 2, ein Gespräch mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer zum Thema Krise, Wirtschaftskrise, das uns alle im Moment beschäftigt. Wir haben von Schuldzuschreibung, von Schuldzuweisung gesprochen. Da gehört doch auch die Verantwortung dazu. Ist das auch so ein Begriff, der im Moment so irgendwie frei flottiert, weil niemand so richtig weiß, weil alle im selben Boot sitzen? Wo liegt denn diese Verantwortung? Und davon kann man profitieren oder man kann auch nochmals Verlierer sein?
Also ich würde sagen, die Verantwortung, das ist jetzt vielleicht etwas banal, aber liegt bei den jeweiligen Bürgern der jeweiligen politischen Gemeinwesen, also der demokratischen Gesellschaften. Man muss, glaube ich, schon sehen, dass wir uns im Moment in einem Zustand befinden, der hinsichtlich von etwas wie Generationengerechtigkeit ein absolut erstmaliger Zustand ist. Ich glaube, es hat in der Geschichte der Moderne noch keine Phase gegeben, wo man so gnadenlos die Zukunft der nachfolgenden Generationen verkauft wie in der Gegenwart. Wie gesagt, in mehreren Perspektiven, nicht nur in finanzieller, sondern auch in Bezug auf Umweltproblematiken und so. Also man verbraucht die Zukunft derjenigen, die nach einem kommen werden. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, wenn man es so betrachtet, wo die eigene Verantwortung wirklich gefragt ist und wo man auch versuchen muss, einen anderen Blick auf die Krisenerscheinungen zu werfen, als jetzt nur darauf zu gucken, wie kann man denn jetzt eigentlich in Gottes Namen so gestrige Industrien wie die Automobilindustrie retten, wie kann man versuchen, irgendwie den Status quo aufrechtzuerhalten, wie kann man hier flicken, dort ein Loch stopfen und sowas, das ist ja alles völlig konzeptionslos. Man würde ja andersrum sagen können, eine Krise könnte ja auch eine Chance auf Veränderung bedeuten. Und wenn man schon diese ganzen astronomischen Milliardenbeträge irgendwo rein investiert, könnte man ja sagen, wir nutzen das Ganze jetzt als Gelegenheitsfenster, das wir unter Normalbedingungen gar nicht geöffnet haben und sagen, wir bauen jetzt die ganze Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft des nachhaltigen Wirtschaftens und der ökologischen Industrieentwicklung um. Dann könnte man vielleicht noch in irgendeiner Weise einen perspektivischen Gewinn aus der Situation ziehen.
Wo sehen Sie Anzeichen dafür, dass das auch getan wird, dass es doch Menschen gibt, die da den Hebel ansetzen in der Richtung, wie Sie es jetzt skizziert haben?
Also auf der Ebene des professionellen Politikhandelns sehe ich das genau nicht. Das sieht man schon daran, dass zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union sofort der Kurs gewechselt wurde und Klimapolitik in die zweite Reihe zurücktreten musste, weil eben die Finanzkrise ausgebrochen ist. Vielleicht kann man etwas Hoffnung dort sehen, wo man es eben vor wenigen Monaten genau nicht gesehen hat, in Amerika durch den Politikwechsel, der dort stattgefunden hat und zumindest im klimapolitischen Bereich offensichtlich auch ein Paradigmenwechsel stattfindet. Da könnte es eine Vorreiterrolle geben und vielleicht wirkt die inspirierend. Nun sind auf der anderen Seite die industriepolitischen Probleme in Amerika strukturell ähnliche wie in Europa, vielleicht sogar noch gravierender. Und es ist auch dann die Frage, auf welche Modelle man da schauen kann. Aber man muss sagen, eigentlich erkennen die politischen Eliten die Zeichen der Zeit nicht. Und dann müsste man wiederum sagen, wenn die es nicht tun, dann muss man doch auf die Seite der Bürgergesellschaft gucken und schauen, was gibt es da möglicherweise für Initiativen, für Anregungen, die Gesellschaft so umzubauen, dass sie zukunftsfähig ist. Das kann aber natürlich durch private Initiativen nicht alleine funktionieren.
Wir haben ja eine globalisierte Welt und gleichwohl sind jetzt einzelne Volkswirtschaften, nationale, betroffen und agieren auch als sozusagen Einzeleinheiten. Was für Probleme stecken eigentlich da drin?
Das kann ich nicht sagen, weil ich eben da auch kein Experte für globalisierte Ökonomie bin. Ich glaube, was die Krise zeigt, das ist ja lehrreich. Solche Krisen haben ja immer was, was man vorher noch nicht wusste. Und was deutlich wird, glaube ich, ist, was Globalisierung eigentlich bedeutet. Und man merkt genau bei dieser Finanzkrise, bei dieser Wirtschaftskrise, dass es die traditionelle Position von einer Insel der Glückseligkeit wie der Schweiz, der Bundesrepublik, auf die Welt da draußen zu schauen, wo es dann hier und da mal Probleme gibt, Gewaltkonflikte, Arbeitslosigkeit, Hungerkatastrophen, dass dieser von innen nach außen Blick nicht mehr funktioniert, sondern man ist Teil eines Systems und dieses System ist so vernetzt, dass wenn an einer Stelle eine bestimmte Spannung auftritt, sich die fortsetzt zu der Stelle, an der man selber sitzt. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die hatte sich bislang durch sozusagen dieses eurozentrische Bild, das wir ja alle teilen, das ja in unseren Habitus auch tief eingepflanzt ist, das hatte sich bis dahin noch gar nicht rumgesprochen. Insofern ist das auch eine ganz neue Erfahrung und man teilt jetzt plötzlich die Krise mit ganz vielen Teilen der Welt, während wir vorher immer gedacht haben, Krisen finden anderswo statt.
Also es gibt eine neue sozusagen Gruppendynamik, wenn man das sozialpsychologisch im trivialen Sinn anschaut.
Ja, aber die Frage ist, wo geht die hin, die Gruppendynamik? Wenn Sie die Debatten anschauen, dann gehen die ja zum Beispiel hin zu protektionistischen Vorstellungen, das heißt zu Renationalisierung. Man weiß gar nicht, wohin so ein Zug geht. Ja, man kann auch sich populistische Politiker vorstellen, die dann sagen, ja, das kommt alles von der Internationalisierung, von der Transnationalisierung, da müssen wir jetzt wieder von weg. Aber ich muss es nochmal sagen, wir sind Teil eines ungeheuer dynamisch ablaufenden Prozesses und es ist extrem schwer, einen Referenzpunkt zu finden, von dem aus man jetzt diesen Prozess beobachten könnte. Man steckt halt mit drin und versucht, ja, so ein bisschen Kompetenz zusammenzunehmen, um zu versuchen, wenigstens Teile dessen zu verstehen, was da gerade abläuft.
Ich denke, das ist ein Teil dieses Prozesses, den wir jetzt versucht haben zu beschreiben. Prognosen sind schwierig zu stellen. Es sind eher, ja, prophetische Regungen. Aber trotzdem die Schlussfrage, Harald Welzer. Für wie groß halten Sie die Chance, dass man das Politische künftig oder in näherer Zukunft stärker wieder gewichtet als bisher?
Naja, zum einen, sagen wir mal, ist die Blamage des Neoliberalismus so groß, dass man mit diesen ja wirklich schlicht gestrickten Marktkonzepten in Zukunft so schnell nicht wieder wird auftreten können. Vielleicht hat es auch den positiven Effekt, dass die Übertragung solcher liberalen Konzepte auf alle gesellschaftlichen Bereiche, zum Beispiel auf das Bildungswesen, was ja ein fundamentaler Irrtum gewesen ist, zu meinen, das könnte man so organisieren wie eine Wurstfabrik, dass diese Vorstellungen dann auch jetzt sozusagen etwas blamiert sind und dass man da zu vernünftigeren Konzepten wiederkommt. Und das andere ist auch, dass man halt realisiert, dass Menschen eben nicht im Konzept des Homo economicus aufgehen, sondern dass eben auch in dieser scheinbar so rationalen, auf Kosten, Nutzen abgestellten Wirtschaft Irrationalität und Emotionen eine ganz große Rolle spielen. Und insofern sollte man wahrscheinlich den Schluss aus dem Ganzen ziehen, dass man das auch etwas gelassener betrachten kann und nicht so viel glauben sollte, was scheinbare Experten verkünden. Insofern ist jetzt das Fehlen von Expertise wiederum vielleicht auch etwas, aus dem man auch politische Schlussfolgerungen ziehen kann und sozusagen das als Motiv für eine eigene politische Aktivierung umsetzen könnte.
Harald Welzer, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Die Kultur zur Krise. In unserer Reflexe-Serie hörten Sie Harald Welzer. Welzer ist Sozialpsychologe, erforscht am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Sein Spezialgebiet ist die Funktion von Erinnerung.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.